Jonas, auf welchen Film freust du dich dieses Jahr noch am meisten? Also der, der noch rauskommen wird.
Ich glaube tatsächlich auf Gladiator 2.
Auf Gladiator 2?
Nein, das stimmt nicht. Ich freue mich am meisten auf The Lord of the Rings, War of the Rohirrim.
Okay.
Im Dezember kommt der. Auf Gladiator 2 habe ich mich eigentlich auch gefreut, weil ich glaube, es gibt keinen Menschen, der Gladiator nicht mag.
Mhm.
Das war von mir auch so ein Jugendfilm.
Jetzt kommt's
neben 300.
Neben zum 300, Beispiel. Weil Gladiator und 300, das ist eine Liga. Das sind beides richtig, das richtig hochklassige Filme.
Spielt in der Antike. So.
Ja, okay, gut.
Nee, aber als ich den Trailer gesehen habe, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht.
Aber hey.
Also ein bisschen sehr enttäuscht.
Pedro Pascal, Paul Mescal, Joseph Quinn.
Ja.
Denzel Washington.
Ja, ja. Mal gucken. Vielleicht wird er dann ganz gut. Aber tatsächlich freue ich mich am meisten auf The War of the Rohirrim. Einfach auch, weil es ist Herr der Ringe. Aber es ist auch mal ein Anime im Herr der Ringe-Universum. Und das finde ich, das klingt spannend.
Das finde ich auch. Ich hätte da auch Bock drauf. Bei mir ist es ein ganz bestimmter Film, auf den ich mich am meisten freue dieses Jahr. Und ich drücke dir jetzt mal etwas in die Hand. Hier aus meinem Portemonnaie ziehe ich jetzt etwas raus. Das ist für alle, die den Podcast nur hören, natürlich ein bisschen kacke.
Ich habe gedacht, ich kriege jetzt Geld.
Nee, aber du kriegst hier etwas in die Hand gedrückt. Weißt du, was es ist?
Ja, es ist ein Kinoticket für Joker.
Ja.
Moment.
Da gibt's
du hast da was, ja.
Ich habe da was. Also
Geschichte.
Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ich habe Jonas jetzt ein Kinoticket für Joker vom, warte, steht das Datum da drauf?
Ja, das ist der 9. Oktober 2019. Das war vor 5 Jahren.
Und das ist nicht nur irgendein Kinobesuch gewesen für mich, sondern mein erster Kontakt mit Jonas Ressel gewesen. Ja, das ist. Ich saß nämlich da im Kino und ich habe ein paar Reihen vor mir.
Reihe 4. In dem Kino, in dem Saal bin ich immer in Reihe 4.
Okay, ich saß 3 Reihen hinter dir und ich habe auch mal geguckt, so, was hält Jonas gerade von diesem Film? Kann ich diesen Film auch mögen oder nicht? Und ich habe dann all meinen Mut zu mir genommen und bin dann zu diesem adretten jungen Herren gegangen und hab gesagt, ich finde eure Videos voll cool. Und dann habe ich von dir.
I love you.
Und dann habe ich von dir ein Cinema Strikes Back Tattoo in die Hand gedrückt
bekommen. Echt? War das noch die Zeit?
Ja, da hatten wir noch.
Ja, wir hatten mal eine Zeit lang so, es hat uns Funk gegeben, so Aufklebetattoos von Cinema Strikes Back. Und die, ich weiß nicht, hast du das mal ausgetestet?
Nee.
Die haben extrem gut gehalten.
Ernsthaft?
Also mein kleiner Bruder hatte die, ich habe dem ganz viele von denen gegeben. Und der hat quasi immer, wenn der alte so ein bisschen weg war, direkt das so weggemacht und dann einen neuen drauf. Und das hat auch echt ein paar Tage gehalten.
Geil.
Auch wenn das so ein sehr deckendes Lila war.
Stimmt, ich hatte das mal von kurz gesagt. Weil beim Funk-Netzwerk-Treffen haben wir auch so ganz viele Tattoos bekommen. Und da hatte ich das von kurz gesagt. Und die haben wirklich sehr lange gehalten.
Die überleben ein paar Duschen.
Ich musste da wirklich so drin rubbeln. Aber du hast ja auch, also deswegen freue ich mich auch auf Joker 2, dass ich den dann mit meinem Kollegen Jonas Ressel gucken kann und nicht nur irgendwie einer parapsychologischen sozialen Beziehung, die wir beiden vorher geführt haben.
Ja.
Deswegen bedeutet mir der Film auch so ein bisschen viel. Ja. Es ist so,
aber auch schön, dass du das Kinoticket aufbehalten hast.
Ja, natürlich.
Ich habe das früher auch gemacht, als man noch Kinotickets bekommen hat.
Ja, aber mittlerweile ist ja alles online und wir hassen das. Und
ja.
Wolltest du gerade noch was sagen?
Nee.
Ich wollte noch sagen, hier für alle, die ebenfalls wieder nur zuhören, apropos Tattoo. Du hast ja auch, du bist jetzt reichlich bestückt am Körper. Ja. Du bist jetzt kriminell geworden, Junge.
Ich bin jetzt kriminell geworden.
Nee, was hast du denn da
hier? Ich gucke jetzt Filme nur noch illegal.
Mein Gott. Ich singe, ich werde kommen und vor, an deinem Geburtstag vorm Knast singen.
Ja, mit dem Kinderwagen.
Mit dem Kinderwagen werde ich das machen.
Ja. Nee, ich habe mir das Christmesser aus Dune tätowieren lassen.
Mhm.
Das von Paul Atreides.
Mhm.
Auch wenn es jetzt nicht, das ist ein bisschen. Das ist sehr simplifiziert.
Okay.
Ja. Und ich habe mir tatsächlich auch ein Kinoticket tätowieren lassen.
Aha.
Und ich wusste zuerst nicht, was da draufstehen soll. Ich wollte halt so ein Oldschool-Ticket, so ein Abriss-Ticket.
Mhm.
Und dann hat mein Tätowierer zuerst so, ich hab ihm geschrieben, ich weiß nicht, was drauf soll. Dann hat er zuerst so Ticket draufgeschrieben.
Hatte 300 draufgeschrieben.
Das fand ich ein bisschen langweilig. Und da habe ich mir eingefallen, warum eigentlich nicht das Kino, in dem ich früher zum ersten Mal einen Film gesehen habe, wo ich früher sehr viel Zeit verbracht habe, und das ist das Rio-Kino.
Existiert das noch?
Ja, das gibt's noch.
Ah.
Das ist jetzt Rio Scala, weil da ist noch irgendwann ein neuer Saal dazugekommen. Aber das gibt's noch. Und genau, und da ist auch noch so eine kleine Zahl. Da hatte mir zuerst 1312. Und das fand ich. Das fand ich so ein bisschen fremd.
Ein bisschen fremd für.
Ja.
Das war ein bisschen zu politisches Statement.
1895.
Aha.
Wofür 1895.
Steht das? Ist das dein Geburtsdatum?
Nee, das ist Marius Geburtstag. Nee, hier, der Gebrüder Lumière, die erste Kinoverführung.
Ah, ja. Oh mein Gott, Jonas ist ja hier. Du bist ein Nerd, bist du.
Nerd! Nerd.
Nerd, aber ja, wir werden heute noch weitere Nerd-Content hoffentlich liefern. Wir reden nämlich über sehr viele Sachen und das alles nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir haben eine Palette an Themen für euch vorbereitet. Nämlich eine ganz, ganz krasse News. Nämlich, dass Disney sein wahres Gesicht zeigt. Dass Disney vielleicht das korrupteste Unternehmen auf dieser Welt ist. Das werden wir gleich noch aufdecken. Dann haben wir noch ein paar Starts der Woche. Nämlich das Ödland in Best- oder Schlechtform. Ein Regiedebüt von Catwoman und ein Schnarch-Epos im Wilden Westen.
Ja. Ich mag Epen im Wilden Westen.
Epen im Wilden Westen. Ja, dann lass uns da doch mal direkt drüber reden. Also, wir haben nämlich aufgrund eines Kinostarts der Woche, zu dem wir gleich noch vielleicht fließend übergehen können, reden wir mal über Western ein bisschen.
Ja, und vor allem über Kevin Costner, weil der bringt ja diese Woche auch einen interessanten Film in die Kinos, wo ich mich persönlich sehr drüber gefreut habe und du hast den schon gesehen.
Wollen wir dann direkt darüber reden eigentlich?
Ja, komm, dann lass direkt drüber reden. Ich meine, Kevin Costner ist ja. Sein Lieblingsgenre ist ja das Western, also sein persönliches. Und er hat ja in sehr vielen Western-Filmen auch mitgespielt. Zum Beispiel, ich glaube, das bekannteste Werk von ihm ist Der mit dem Wolf tanzt von 1990. Aber auch zum Beispiel Open Range von 2003, da hat er auch Regie geführt. Wyatt Earp von 94, da war er auch mit dabei. Und der Filmtitel, der klingt so ein bisschen wie so eine Disneyland-Achterbahn. Silverado.
Ja, das klingt schon ein bisschen anders. Das klingt wie die Colorado hier im Phantasialand. Aber ja, ich habe den tatsächlich
nicht gesehen. Ich war noch nie gesehen. Im Phantasialand, deshalb kann ich dazu
nicht sagen. Ich habe Silverado tatsächlich noch nie gesehen, deswegen kann ich es nicht sagen.
Ich habe den auch noch nicht gesehen. Aber was ich dafür gesehen habe, ist Yellowstone. Und das ist ja quasi eine Neo-Western-Serie, die in der Gegenwart spielt, wo Kevin Costner so ein Patriarchen spielt von einer Familie, die größte Ranch in Montana besitzt. Und die versucht, das mit allen Mitteln und mit allen Wegen zu verteidigen, dass da kein Quadratzentimeter von dieser Ranch an jemand anderes geht, weil er auch so ein bisschen, ne, der ist einerseits will er halt so dieses Erbe, was er, also quasi dieses, der will so eine Legacy haben, so ein Erbe, was er übergeben kann, und er will nicht, dass daraus irgendwie so Vergnügungsparks da reinkommen oder irgendwelche Skiresorts, der will das so ein bisschen erhalten. Und die Serie ist teilweise auch sehr blutig. Ich habe auch schon öfters mal drüber gesprochen, auch in einem der letzten Podcasts haben wir ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Und der ist jetzt nur noch in der nächsten Staffel, der fünften Staffel mit dabei, die Ende dieses Jahres startet und nächste, also die eine Hälfte und die andere Hälfte kommt dann nächstes Jahr. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und das wird sein letzter Auftritt in der Serie sein, weil er eben so, ich würde mal sagen, das ist so ein Leidenschaftsprojekt von ihm.
Seit über 30 Jahren tatsächlich schon.
Ja, der versucht seit 1988 diesen Film oder diese Filme umzusetzen. Und zwar
Horizon, das ist eine vierteilige Filmreihe.
Ja.
Und die ist jetzt in den USA gestartet, schon länger. Und wird diese Woche bei uns starten, mit dem ersten Teil, mit Horizon Chapter One. Und man muss ja auch erstmal sagen, Yellowstone ist ja auch, also die Serie Yellowstone läuft ja auch bei Paramount Plus, ne?
Ja.
Und die ist ja in den USA wahnsinnig erfolgreich. Hat ja auch mehrere Spin-off-Teile.
Ja.
Und deswegen ist das schon ein bisschen krass, dass er da gesagt hat, nee, ich möchte nicht weitermachen, ich möchte jetzt lieber mein eigenes Ding durchziehen.
Ja.
Und dann hat er halt jetzt endlich Horizon Chapter One mit sehr viel Eigeninitiative produziert. Also er hat
hast du auch diese zwei Zahlen gelesen?
Ja, das ist, es ist crazy, mit wie viel Geld er da reingegangen ist. Er hat auch eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen, alles Mögliche. Also es ist Wahnsinn, mit wie viel Geld dieser Mann hier reingegangen ist. Und ja.
Also die zwei Zahlen, die im Raum stehen, sind 38 Millionen und 70 Millionen US-Dollar.
Und beides ist krass.
Beides also, ist krass.
Also selbst wenn du nur 38 Millionen US-Dollar da reingepumpt hast, es ist ja schon irre viel Geld, dass du für diese gesamten Filme rausbringst. Die Sache ist die, wir kriegen jetzt Horizon Chapter 1 präsentiert. Es ist Horizon Chapter 2 schon abgedreht. Der sollte in den USA eigentlich Ende dieses Jahres starten. Aber da Horizon Chapter 1 in den USA bereits total gefloppt ist, wird Horizon Chapter 2 gar nicht erst erscheinen, beziehungsweise ist so on hold. Denn jetzt gibt es aktuell ein paar Verhandlungen, was denn jetzt mit dieser Filmreihe passieren könnte. Und Kevin Costner versucht da jetzt irgendwie ein Zuhause für diese Filme zu finden, während aktuell gerade Horizon Chapter 3 und Horizon Chapter 4 gedreht werden. Also ihr versteht schon, das ist schon sehr konfus alles. Und Netflix soll sich diesem ganzen Ding jetzt annehmen.
Das klingt auch so ein bisschen, so diesen Film zu retten.
Richtig.
Und diese Reihe zu retten.
Und ich verstehe es voll und ich sehe es auch sehr, denn Netflix hat auch gesagt, ey, wir würden hier gerne eine Serie draus machen. Und das sieht Kevin Costner allerdings noch nicht so ganz. Also die Verhandlungen gehen weiter. Man weiß noch nicht über die Zukunft von Horizon Chapter 1, beziehungsweise über die Zukunft von allen Horizon-Teilen. Aber ich würde sagen, ja, ich sehe es, dass hier eine Serie draus gemacht wird, weil, jetzt komme ich zu dem Film, der diese Woche startet, Horizon Chapter 1. Das ist ein dreistündiger Western-Film, der sehr langsam ist. Also der Film ist wirklich so ein Bilderbuch-Western. Es ist so, wir sehen hier wirklich sehr viele
Landschaftsaufnahmen.
Genau, lange Landschaftsaufnahmen. Und es ist so eine, erzählt eine Geschichte verschiedener amerikanischer SiedlerInnen, die sich im Westen ein neues Leben erhoffen.
Also geht es da auch wirklich um diesen Track von Osten nach Westen oder sind die quasi schon angekommen?
Ja, die sind quasi schon angekommen. Okay. Es gibt ein paar, die reisen immer noch ein bisschen. Auf jeden Fall.
Weil, darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Natürlich.
Weil es gibt auch aus dem Yellowstone-Universum gibt es ja auch eine Serie, die ist 1883. Da spielt Kevin Costner nicht mit, aber da spielen dann quasi von seiner Figur die Vorfahren spielen da mit. Und die begeben sich in der Serie halt auf diesen Track von Texas aus nach, wollen die an die Westküste, nach Kalifornien. Und auf dem Weg passieren halt allerhand schlimme Dinge. Da geht es halt um so einen Siedler-Track, um einen europäischen, wo auch ganz viele Deutsche mit dabei sind. Und die Hauptfigur begleitet quasi, das ist ein Amerikaner, der begleitet die, weil er halt selber mit seiner Familie dahin will. Und auf dem Weg passiert so viel Leid und Tod, aber auch Schönes. Und ich habe da auch schon mal gesagt, das hat so einen der schönsten Dialoge, den ich jemals, den ich jemals gehört habe. Also so vom Inhalt her.
Das ist auch echt schwer.
Also und ich habe halt die ganze Zeit, ich habe auch schon davon gehört, von Horizon, von diesem großen Film, wo es um den Westen geht, um die Erschließung des Westens. Und ich habe mir schon so ein bisschen ausgemalt, wie der sein könnte. Da habe ich echt drauf gefreut.
Ja, also ich finde, im Grundprinzip steckt ja auch irgendwie was Interessantes drin, auch diese verschiedenen Geschichten zu erzählen. Aber was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, boah, das ist eine Serie. Ich habe mir wirklich die ganze Zeit gedacht, das als Serie hätte so viel besser funktioniert. Also es sind auch wirklich 4 Filme, die erscheinen werden insgesamt. Und die dauern jeweils 3 Stunden.
Das sind dann 12 Stunden.
Ja.
1883 hat auch 10 Teile eine Stunde ungefähr.
Und das ist, ja, also das wäre so viel besser gewesen. Und also das Ding ist auch.
Aber ich kann es natürlich nachvollziehen. Du willst das halt auf der großen Kinoleinwand
das
haben.
Stimmt.
Und ich meine, Kevin Costner, der kommt ja aus der Kinoleinwand quasi raus.
Ja, das stimmt schon. Aber das Ding ist auch noch, am Ende dieses Films wird noch so ein 3-Minuten-Trailer eingeblendet für den nächsten Teil.
Nee, echt?
Und auch wirklich so untermalen mit Musik und auch wirklich schon so vielen Spoilern eigentlich, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, warum soll ich jetzt nur Teil 2 gucken?
So ein bisschen Next Week on Horizon.
Ja, so in etwa. Oder Next Year oder, weiß ich nicht, Next Century eher, weil man weiß ja nicht, was jetzt hier passiert. Und der Cast ist auch eigentlich so recht krass. Also wir haben ja natürlich Kevin Costner spielt selber mit. Sam Worthington, der Avatar-Typ. Jamie Campbell-Bauer, den man jetzt am meisten eigentlich aus Stranger Things kennen dürfte. Sienna Miller und Luke Wilson, den Bruder von Owen Wilson, der spielt da auch mit.
Owen Linsen.
Owen
Linsen.
Owen Wilson. Ich hätte eher Owen Wilson gesagt, aber ja, und ich finde es auch krass. Das Drehbuch hat auch noch mitgeschrieben Mark Kasdan, und das ist der Bruder von Lawrence Kasdan, und der hat ja auch die Rückkehr der Jedi-Ritter und ganz, ganz viele Sachen geschrieben.
Ach so!
Ja.
Weil Lawrence Kasdan, der hat einige der Filme hier mit, ich muss nochmal nachgucken, welche sind, ich glaube, das war sogar Open Range, mit Kevin Costner, da hat er auch teilweise Regie geführt und Drehbuch geschrieben.
Crazy, das heißt aber jetzt hat Kevin Costner gesagt, nee, ich habe Bock jetzt mit deinem Bruder zu arbeiten. Ja. Also.
Ja, ich habe außerdem den falschen Kasdan angerufen.
Scheiße, und deswegen ist der Film vielleicht auch nicht so gut. Nein, also mein großes Problem ist mit diesem Film einfach, es sind sehr viele Storystränge, die irgendwann sehr wahrscheinlich zusammenlaufen werden. Also es ist so, es arbeitet darauf hin, dass die eines Tages garantiert aneinander clashen werden. Und das wird alles sehr, sehr lange aufgebaut und in Serienform so snackable mit so immer kleinen Highlights drin. Hätte ich das gesehen, aber wirklich über 3 Stunden trägt sich das nur so gerade.
Ah, also es ist quasi eher so ein Film, der nur funktioniert, wenn du alle Teile nacheinander schaust.
Ich glaube schon. Also ich glaube, es würde mich auch als aufregen, wenn ich jetzt, also man weiß auch nicht, wann jetzt Teil 2 erscheinen wird, weil in den USA, ne, wird der ja nicht erscheinen und in Deutschland wird der safe nicht starten, bevor Teil 1 in den USA gestartet, also Teil 2 ja. in den USA gestartet ist. Deswegen glaube ich, dass das so sehr lange auf sich warten lässt alles.
Das klingt ein bisschen traurig.
Das klingt wirklich ein bisschen traurig. Und
aber sind die Storystränge so interessant oder glaubst du, dass die so interessant werden können, dass es sich lohnt, das bis zum Ende zu schauen? Also hattest du das Gefühl nach den ersten 3 Stunden, okay, das führt zu was sehr Interessantem?
Also ich würde sagen von, ich glaube, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Story, ich glaube, es gab ungefähr 4 Storystränge. Und ja. ich glaube, von denen war einer so, ja, der war gut interessant. Und die ja. restlichen 3 waren so, da ist eine Love Story noch drin natürlich mhm. und alles mögliche. Also es ist so ein, es wirkt wie so ein Soap-Western. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem daran. Also du hast stellenweise so Höhepunkte drin, aber die sind auf 3 Stunden wirklich rar gesehen. Und das ist, ja, ich weiß es nicht. Also,
ich glaube, ich würde mir trotzdem im Kino anschauen. Ich habe da richtig Lust drauf.
Ja, ich glaube so. Also ich glaube, wenn man da auch wirklich Bock drauf hat, dann kann man da auch total drin versinken. Aber diese Ungewissheit, ob man das jetzt irgendwie weitergucken kann, ist ja auch da, weil du siehst dann den ersten Teil und der ist ja nicht zu Ende erzählt. Der ist wirklich nicht zu Ende. Also ihr schaut diesen Film, da ist kein Ende, was zufriedenstellend ist. Ihr müsst wirklich Teil 2, Teil 3 und Teil 4 jetzt noch irgendwie gesehen haben. Und wenn du nicht weißt, wann die erscheinen werden, ist es echt mega dämlich.
Ja, vor allem, ich meine, Teil 2 ist ja quasi auch schon fertig, ja. aber 3 und 4 halt nicht.
Genau, und ja, also ich glaube, dass Kevin Costner sich da ein bisschen verschätzt hat, vor allem wenn der in den USA halt auch schon so gefloppt ist.
Also in den USA muss er laufen, weil das ja so eine uramerikanische Geschichte ist.
Richtig, und das Ding ist übrigens, jetzt kann ich auch nochmal vom anderen Arbeits, ich arbeite nebenbei noch beim WDR und wir hatten...
Was?
Ja.
Nein.
Doch. Wirklich, ich bin wirklich hier öffentlich-rechtlicher Rundfunk, habe ich einmal durchgespielt und bei uns zu Gast bei WDR 2 war Kevin Costner. Ich habe ihn um einen Tag verpasst. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen.
Oh nein, Mann, das ist spannend gemacht.
Ja, es tut mir super leid.
Ich habe ihn nur einen Tag verpasst.
Ja, und das Ding ist, wenn Kevin Costner solche Sendungen besucht, wie zum Beispiel irgendwie das Morgenmagazin bei WDR 2, dann weißt du, es läuft nicht gut für ihn. Also er ist halt, hat ja auch wirklich hier eine riesige Tour gemacht und hat echt so alles abgeklappert in seinen Slippern. Oh, hoppala, ich habe jetzt hier unseren Box hier geboxt. Der hatte so Slipper an. Das ist so ganz, ganz toll. Weiß ich nicht, ich finde, das ist ein cooler Look, den der Kevin Costner da gefahren hat. So ohne Socken drin, es ist so ein richtiger Sommerlook.
Das passt nicht einfach zu ihm, ne?
Nee, es passt nicht so ganz zu ihm.
Ich finde nämlich, der spielt halt auch immer so, der spielt so einen Figurentypus, immer diesen honest, working, hardworking man.
Den Robin Hood zum Beispiel.
Ja.
Also.
Weil das ja für die eine Seite nicht so honest ist, was er
ja,
tut.
Ja, aber ich finde, wir unterstützen doch ja alle die Arbeit von Robin Hood. Würde ich sagen. Aber bist du eher ein Kevin Costner-Fan, würdest du sagen?
Ich habe sehr lange in der Zwischenzeit, also ich meine, ich bin mit dem Wolftanz aufgewachsen, habe ich geliebt. Oder sowas wie zum Beispiel Waterworld, Robin Hood. Also Robin Hood habe ich ihn wahrscheinlich zum allerersten Mal gesehen. Und ich finde, der hat so ein Großvater-Daddy-Touch. Ja,
genau.
Also, ich meine, der spielt ja auch den Vater von Superman, genau, den Man of Steel.
Wollte ich gerade gesagt haben, ich finde, da passt er nämlich perfekt auch rein.
Ja.
Das ist so wirklich so, sein Tod ist halt so, oh mein Gott, nein, nicht Kevin.
Ja, wobei, über den Tod von ihm in Man of Steel kann man ja auch
ja, der ist auch nicht gut. Ja, der ist auch nicht gut, aber
nee, bleib zurück. Nee, ich finde, er hat so, ne, der spielt so einen Figurentypus und ich habe mich so sehr an den gewöhnt. In den letzten Jahren hatte ich dann echt wenig von dem gesehen oder gehört. Vielleicht meine Hidden Figures, aber das musste ich jetzt auch noch mal bei IMDb nachschauen. Das ist nicht die erste Person, die mir einfängt, die bei Hidden Figures mitgespielt hat. Aber jetzt mit Yellowstone hat er sich wieder in mein Herz gespielt. Mhm. Also ich kann Yellowstone wirklich noch mal jedem hier empfehlen. Und ja, Kevin Costner. Hast du Postman mit ihm mal gesehen? Das ist eigentlich auch noch so ein bisschen Western-mäßig.
Tatsächlich nicht. Aber hast du ihn gesehen?
Ja.
Ist der gut? Oder ist der auch so.
Ah, der hat was.
Der hat was.
Der spielt in so einem postapokalyptischen Amerika, wo er so quasi so ein Postman ist.
Okay. Ja ich muss mir. Also, ich habe halt mit ihm hier noch JFK gesehen, wo er mitgespielt hat. Also, ich habe schon einiges mit ihm gesehen, aber Ich habe auch so ein Herz für Waterworld. Ich finde,
ja,
Waterworld ist ja auch so ein riesiger Flop gewesen und auch wirklich ganz, ganz viele hassen den ja auch. Aber ich finde so, der ist dämlich, ich weiß nicht.
Ich glaube aber, der beste Film, in dem er mitspielt, also für mich der beste Film, ist der mit dem Wolftanz auf jeden Fall, aber auch Die Unbestechlichen, The Untouchables.
Oh, der ist wahnsinnig gut.
Der ist auch großartig.
Der ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Aber ich finde, der Film ist ja insgesamt auch gut. Also,
ja.
Aber ich finde, er sticht auch schon heraus in Die Unbestechlichen.
Also, auf jeden Fall.
Ich finde so, Robert De Niro geht ja irgendwie immer so als,
Ja, und Morgan Freeman ist ja auch sehr vorherrschend, aber Kevin Costner.
Der Kevin, der kann was.
Ich hatte auch was Interessantes gelesen. Und zwar sollte er die Hauptrolle spielen in Air Force One. Oh. Und ich sehe ihn auch so als Schauspieler für einen amerikanischen Präsidenten.
Ja.
Ich finde, der hat so auch dieses Staatsmännische kann der auch. Und die Rolle wurde ihm eigentlich auf den Leib geschrieben, aber er musste dann bei Postman, hat er noch drehen müssen und hat die Rolle dann weitergegeben an Harrison Ford. Und der hat sich der bedankt sich immer wieder dafür, dass er die Rolle bekommen hat, weil das ist ja auch einer der, glaube ich, finanziell erfolgreichsten Filme überhaupt gewesen dann.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde Harrison Ford, so gewisse Harrison Ford-Filme, die geben die gleiche Energie, wie so, als ob es ein Kevin Costner-Film sein könnte.
Ich finde auch Harrison Fords Figuren, die haben auch immer sowas, Kevin Costner, Harrison Ford, so dieser bisschen grumpy, aber auch so ein bisschen trockener Humor, aber normalerweise so no-bullshit-Attitude, hardworking man und sowas, ja.
Ja, aber ne, im Gegensatz zu Kevin Costner scheffelt Harrison Ford hier aber das Geld in seine Tasche und Kevin Costner macht das nicht so. Der
verschuldet sich eher so ein bisschen. Dass er Mickey Mouse die Hand gegeben hat?
Ja, das ist immer noch...
Also Harrison Ford.
Ja, das ist eines der geilsten Bilder aller Zeiten.
Ich muss das immer noch mal anschauen.
Ja, aber es ist ein gutes Bild, aber... Jetzt hast du eigentlich schon wieder das nächste Thema eigentlich auch rein theoretisch schon eröffnet.
Ja.
Hier mit Disney.
Harrison Ford.
Harrison Ford sollte eigentlich immer das Thema sein, aber rein theoretisch Disney. Denn bei Disney ist diese Woche...
Heute Morgen, also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, heute Morgen ist so eine News rausgekommen, die hat mich auch so ein bisschen traurig gewesen auch. Wenn ich das Werk, um das es gehen wird, nicht so gut fand.
Ich auch nicht. Also es ist die News rausgekommen, dass The Acolyte, die sehr umstrittene Star-Wars-Serie, nicht verlängert wird.
Ja, es wird keine zweite Staffel geben. Und wir werden nie erfahren, wie es mit May und Co. weitergehen wird.
Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich weiß, ich bin auch nicht der größte Fan der Serie. Du hast noch gar nichts zu The Acolyte hier gesagt.
Ja, ich war ja in den USA, als ich im Yellowstone war ich dann tatsächlich.
Oh, hast du Kevin Costner gesehen?
Nee, leider nicht. Ich wäre fast zu dieser Farm gefahren im Yellowstone Park, wo das abgedreht wird. Beim Yellowstone Park. Aber das wäre so ein 3 Stunden. Drei Stunden hin, 3 Stunden zurück Umweg gewesen.
Für eine Farm, die du vielleicht sogar gar nicht besuchen kannst, sondern nur von außen irgendwie noch sehen kannst, wäre schwierig.
Ja. Was wollte ich gerade erzählen?
The Acolyte.
The Acolyte. So. Nee, ich habe das in den USA fertig geschaut, dann immer. Ich habe es nicht Woche für Woche geschaut. Ich habe es dann irgendwann dann so hier mal eine Folge und dann eine Folge, weil ich finde, da ist halt nicht wirklich viel drin passiert. Und am Ende bin ich trotzdem ein bisschen traurig, weil es halt so das erste Werk war, was in der High Republic spielt. Ich hätte eigentlich ein bisschen gern mehr davon gesehen. Und die Acolyte hätte auch von anders spielen können. Das war eigentlich egal, dass es die High Republic ist. Außer halt, dass man so sehen kann, der Jedi-Orden ist auch so ein bisschen shady unterwegs. Aber dass man jetzt halt quasi so hängen gelassen wird und jetzt nicht weiß, wie es weitergeht, ist halt echt traurig. Weil du hast ja auch die Zeit investiert, das anzuschauen. Und es ist ja nicht abgeschlossen.
Ja, und normalerweise kennst du solche Geschichten, dass Serien so hier eingestellt werden. Ist das eher sowas, was Netflix-Serien betrifft oder so. Aber jetzt mal eine Star-Wars-Serie. Ich finde, das ist schon sehr, sehr krass. Also ich meine, das hatten wir noch nie. Also es ist wirklich jetzt eine Geschichte, die im Star-Wars-Universum spielt, die nicht zu Ende erzählt wird.
Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, ich meine, es war ja anfangs so, gab es so Berichte, dass die sehr erfolgreich ist so in den ersten Wochen, dann ist das sehr schnell dann abgeflacht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das denen halt dann zu teuer war, weil man hat schon gemerkt, dass da, ich finde, die sah nicht günstig aus.
Nee, die sah auch nicht günstig aus.
Es gab ja auch echt viele, auch teilweise ziemlich gute Effekte, praktische Effekte auch viel. Die sah schon hochwertig aus.
Aber Endor sah immer noch hochwertig aus.
Am Ende, ja, Endor ist halt auch Endor.
Ist halt auch
noch. Ey, wenn die da die zweite Staffel gecancelt hätten.
Also, boah, da wär ich auch. Aber zum Glück ist die ja schon abgedreht. Aber wir kriegen sie immer noch nicht. Aber Endor ist wirklich so das, für mich auch immer noch so das Nonplusultra. Und ich glaube, da wird auch erstmal nichts mehr rankommen, leider. Ja.
Da gibt es doch so viele tolle News, ist immer wieder, dass die Figur aus Rogue One und die Figur jetzt auch wieder mit dabei sind. Oder der Schauspieler.
Und das freut mich auch ein bisschen. Ich bin wirklich auf Andor. Das können die eigentlich nicht verkacken. Also sie dürfen es nicht verkacken. Also ich glaube, da wäre ich wirklich wahnsinnig traurig. Bei Acolyte sage ich jetzt, ich finde es kacke, dass es nicht weitererzählt wird. Also wirklich, ich hätte mir auch gewünscht, dass sie sich die Fehler dann eben angenommen hätten, die sie gemacht haben und dann das Ganze jetzt wirklich runder in Staffel 2 hätten erzählen können. Vor allem, weil es jetzt endlich mal in Gang gesetzt wurde. Also es hat ja wirklich auch lange gedauert, bis in The Acolyte mal irgendwie was Interessantes so richtig passiert. Und das hätte in Staffel 2 hätte ich das sehr gesehen, aber das kriegen wir jetzt leider nicht.
Ja, ich glaube, so als Film hätte das insgesamt besser funktioniert.
Als Film hätte das wirklich besser. Hätte perfekt einer dieser Spin-off-Filme werden können, den Disney mal geplant hat, aber dann irgendwie nicht mehr macht.
Ja.
Aber hey, wir freuen uns immer auf Skeleton Crew.
Tatsächlich schon ein bisschen.
Ich auch. Also,
haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet.
Also ich würde mich wirklich freuen, wenn das immer weitererzählt wird und nicht nach der ersten Staffel abgesägt wird. Aber hey, Disney hat auch irgendwie ja auch sehr viel anderen Kram am Hals.
Schabernack getrieben.
Ja. Habt ihr zu Hause ein Disney Plus Account? Dann mein Beileid, denn ihr dürft Netflix, oh Gott, Hilfe.
Ihr dürft Netflix nicht mehr verklagen.
Nein, aber ihr könnt Disney nicht verklagen, wenn ihr Disney Plus benutzt. Und das ist eine krasse Sache, die ich euch jetzt mal ein bisschen mehr erklären werde. Denn in den USA hat es 2023 ist Folgendes passiert. Jeffrey Piccolo hat mit seiner Frau Dr. Kanok Porn Tangsuan Walt Disney World in Orlando in Florida besucht. Die beiden haben in einem Irish-themed Pub namens Raglan Road in Disney Springs, einem Teil von Disney World, gegessen. Und das Restaurant wurde auf alle Allergien bezüglich Nüssen und Molkereiprodukten von Dr. Tangsuan hingewiesen. Allerdings ist sie später am Tag noch im Krankenhaus gestorben. Und laut dem Medizinbericht ist sie infolge einer Anaphylaxie aufgrund erhöhter Mengen an Milchprodukten und Nüssen in ihrem Körper gestorben. Und das ist schon ziemlich krass.
Ja.
Es ist wirklich eine sehr, sehr harte Sache, wenn irgendwie du Allergien hast und du weißt darauf hin und trotzdem.
Ich bin auch wirklich dankbar, dass ich nicht gegen Erdnüsse oder sowas allergisch bin. Also nicht nur, dass man einfach sterben kann, wenn man das isst, sondern weil das halt auch sehr lecker ist.
Natürlich, also ich glaube, das sind sehr viele Menschen da draußen echt so gebeutelt irgendwie so in ihrer Auswahl an Essensprodukten, die sie nur essen können. Und wenn dann sowas Wichtiges nicht beachtet wird und dann wirklich so ein grob fahrlässiger Fehler passiert, wo es dann um Menschenleben geht, das ist einfach wirklich, das ist echt unfassbar traurig. Und Jeffrey Piccolo, der Mann von Dr. Tangsuan, wollte Disney natürlich für diese Sache verklagen, für eine Summe von 50.000 US-Dollar plus Gerichtskosten. Natürlich muss man jetzt auch sagen, alles Geld, was der da bekommen wird, wird niemals das Leben seiner Frau irgendwie ersetzen können. Aber es ist natürlich so eine Sache, dass er Disney da irgendwie zur Rede stellen wollte, beziehungsweise für ihre Fehler einstehen lassen wollte.
Ich finde, dass sie auch 50.000 Dollar echt so wenig anhören, wenn man so vergleicht, was teilweise für andere Kosten oder für andere Summen, wo dann Leute verklagt werden. Das geht dann teilweise in die dreistelligen Millionenbereiche und 50.000 Dollar ist jetzt nicht so viel.
Nee, also
gerade für den Tod von einem Menschen.
Das ist, es ist wirklich krass. Ich finde, es ist immer schwer, so, wenn man über das Leben einer Person redet und dann eine Summe präsentiert bekommt, dass das irgendwie das Leben ersetzen bzw. so ausgleichen soll. Ich finde, das wird dem Ganzen niemals gerecht. Aber er hat halt jetzt für diese 50.000 US-Dollar Disney verklagen wollen. Man muss aber jetzt natürlich sagen, 50.000 US-Dollar, das ist für Disney nicht wirklich viel. Das ist so. Das
seien die aus der Portokasse.
Genau, das ist so richtig gar nichts eigentlich. Und Disney hat aber jetzt einen sehr seltsamen Move gemacht, denn die weisen alle Anweisungen zurück. Sie sagen, dass das Restaurant gar nicht von Disney geführt wird. Es gehöre nicht einmal zu Disney, was ich schon irgendwie sehr seltsam finde, wenn es Teil der Disney World Area ist. Mhm. Natürlich können da irgendwelche Subunternehmen zuständig sein, aber es befindet sich ja rein theoretisch immer noch im gesamten Rahmen von Disney World. Und deswegen finde ich, kann man da eigentlich schon irgendwie noch dazu stehen. Noch dazu sagt der Konzern aber jetzt, dass er, und jetzt kommt das eigentlich.
Jetzt kommt mir das sehr.
Jetzt kommt eigentlich das Krasse.
Die Kirsche auf der Torte.
Wirklich. Disney sagt, dass Disney nicht vor Gericht gezogen werden kann, weil das in den Nutzungsbedingungen vereinbart ist. NutzerInnen stimmen nämlich dabei zu, alle Streitigkeiten mit dem Unternehmen in einem außergerichtlichen Schiedsverfahren beizulegen. Ein Schiedsverfahren, jetzt kleiner Gerichtsjura-Exkurs. Ein Schiedsverfahren bedeutet, dass der Streitfall von einer neutralen dritten Person überwacht wird. Diese Person ist kein Richter. Ein solches Verfahren ist in der Regel schneller und kostengünstiger als ein Gerichtsverfahren. Und ja, damit spart Disney halt Geld. Aber das Ding ist, diese Nutzungsbedingungen hat Jeffrey Piccolo zugestimmt, als er ein einwöchiges Disney Plus Probeabo abgeschlossen hat. Und dementsprechend haben wir alle, die Disney Plus abonniert haben, diesen Nutzungsbedingungen, dass wir Disney nicht verklagen können, zugestimmt. Und das ist ziemlich krass. Das ist wahnsinnig krass.
Ja, also ne, es kommt dann auch so ein bisschen drauf an, müssen wir sich überlegen, ob das jetzt, ne, das sind die Anwälte von Disney, das muss ja nicht unbedingt jetzt die Ansicht von Disney selbst sein, das kommt ja ein bisschen drauf an, natürlich, wie die Verteidigungsstrategie ist. Und wenn da halt eine Person irgendwie sagt, so, nee, dann mach das jetzt so und die ist jetzt nicht so hoch dabei, irgendwie hat so eine hohe Stellung bei Disney. Es wird ja immer alles auf den ganzen Konzern übertragen, aber trotzdem ist es halt so ein PR-Nightmare, glaube ich, für Disney, weil das, ne, das war ja Anfang, sag ich mal, nur eine Klage für 50.000.
Ja.
Und jetzt, das verselbstständigt sich ja auch. Und das ja auch, es gibt ja schon Memes drüber,
ja,
dass Disney quasi einen töten darf, aber man darf dann Disney nicht verklagen, weil man hat ja bei Disney Plus irgendeine Serie geschaut. Und natürlich, das ist auch so absurd, dass halt, ne, du hast hier auf der einen Seite das Disney Plus Probeabo, und sich jetzt denken, das ist halt so ein ganz anderer Bereich, so eine ganz andere Sparte von Disney. Und wenn du dann im Park irgendwie stirbst, weil du im Restaurant irgendwas mit Nüssen gegessen hast und du hast eine Allergie dagegen, das ist ja so weit voneinander entfernt.
Total.
Das klingt auch so wie so eine richtig krass gestörte Verteidigungsstrategie.
Total. Und ich weiß nicht, also ich finde, das ist ja schon, dass Disney mit solchen Szenarien ja irgendwie schon gespielt hat. Und vor allem, was ich auch ganz, ganz krass finde, ist, dass Disney ja eigentlich irgendwie diese Nutzungsbedingungen irgendwie hat, damit sie so einen Gerichtsfall oder so einen Anklagefall eigentlich schnell aus dem Weg schaffen können und irgendwie so außergerichtlich in Ruhe klären können, damit niemand was davon mitbekommt, mhm, von diesem Todesfall, den vorher auch irgendwie niemand auf dem Schirm hatte. Und jetzt durch diese ganze Exposure dadurch, dass diese Nutzungsbedingungen nach außen gekommen sind, ist ja jetzt erstmal aufgefallen, okay, da ist schon ganz viel im Argen.
Ja.
Und ich finde das ganz, ganz krass, dass Disney so gedacht hat, ja komm, für uns wird das jetzt ganz, ganz easy, wir machen das so außergerichtlich, dann kriegt niemand davon mit, mhm, und jetzt weiß es die ganze Welt, dass Disney ein bisschen, ja, bisschen Dreck am Stecken
hat. Das ist eine der absurdesten News, die ich jetzt in langer Zeit gehört habe.
Ich auch, und ey, es ist ganz, ganz krass, wie das Ganze weitergehen wird, sieht ungefähr wie folgt aus, also das klärt sich im Oktober, denn Disneys Antrag, den Fall außergerichtlich und durch ein Schiedsverfahren zu entscheiden, wird im Oktober von einem Richter in Florida verhandelt. Jeffrey Piccolo versucht weiterhin auf jeden Fall Disney vor Gericht zu ziehen und ich hoffe, dass er damit Erfolg hat.
Ja.
Also ich weiß nicht, es ist so. Es ist vor allem unfassbar traurig, dass es halt wirklich um das Leben bzw. den Tod einer Person geht.
Ja, dabei. Das stimmt auf jeden Fall. Disney Plus.
Ja.
Ja, das ist dann halt, man liest halt die Nutzungsbedingungen auch niemals durch.
Natürlich nicht. Wer macht das? Also, das Gute ist, ich glaube bei uns, weil das läuft ja alles über dich hier. Wir teilen uns ja auch einen Disney Plus Account und das läuft über dich. Das heißt, ich dürfte Disney Plus noch verklagen. Oder ist es, weil ich irgendwie mit dir drin hänge, dass ich da nichts machen kann?
Das ist, sobald auch nur eine Bildinformation von der Disney-Serie auf deine Netzhaut trifft, bist du quasi.
Darfst du nichts mehr machen?
Ja, dann bist du quasi hinter Gittern.
Okay.
Kurzes Update. Genau während wir den Podcast aufgenommen haben, hat die BBC einen Artikel veröffentlicht und es gibt Neuigkeiten im Fall von Disney.
Und zwar wird Disney jetzt ganz normal vor Gericht gezogen. Denn Disney hat die ganze Sache mit den Nutzungsbedingungen bei Disney Plus sein gelassen. Sie haben, glaube ich, erkannt, dass der Backlash viel zu groß war und dementsprechend haben sie gesagt, okay, die Sache, dass man uns nicht verklagen kann, weil das bei Disney Plus drin steht, darauf greifen wir jetzt nicht mehr zurück und wir werden die ganze Sache ganz normal vor Gericht austragen.
Und falls ihr noch mehr wissen wollt, auf Instagram haben wir ein Reel dazu gemacht.
Hast du denn zufällig irgendwie auf Disney Plus in letzter Zeit was Gutes geschaut?
Auf Disney Plus?
Oder auf anderen Streaming-Plattformen?
Also ich habe da letzte Woche schon drüber gesprochen, The Bear Staffel 3.
Mhm.
Fand ich gut, war aber jetzt nicht so begeistert. Aber ne, ich bin jetzt relativ frisch aus dem Urlaub zurück, da hatte ich nicht so viel Zeit zu schauen. Da habe ich halt hauptsächlich House of the Dragon geschaut oder The Acolyte. Und das Einzige, was ich jetzt vor kurzem mal geschaut habe, das gibt es jetzt gerade relativ frisch auf
Wow,
ist The Holdovers.
Oh, den schnuckligen Weihnachtsfilm.
Den schnuckligen Weihnachtsfilm, der bei uns im Januar gestartet ist, wo es um so eine Highschool geht, so eine private Highschool, quasi eine
wie, so ein Internat.
Ein Internat, genau, wo die dann auch drin leben. Und da geht es um die Winterferien. Und die meisten gehen da nach Hause, aber ein paar bleiben auch zurück in der Highschool, weil die Eltern nicht können, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Und das sind die Holdovers, die dann quasi die zwei Weihnachtswochen da verbringen müssen. Und da gibt es einen sehr, sehr unbeliebten Lehrer, der von
Paul Giamatti
gespielt wird. Und der ist quasi auch so, der wird auch so ein bisschen zu verdonnert. Hat eigentlich auch gar keinen Bock und der ist halt, der will die halt auch nicht irgendwie so sich entspannen lassen, sondern er wird hart weiter gelernt. Und da geht es dann so ein bisschen um seine Beziehung zu einem Jungen, den er jetzt auch nicht so gut ab kann. Und die beiden finden so ein bisschen Weg zueinander, lernen sich so gegenseitig kennen und auch warum der andere so ist, wie er ist. Und das ist wirklich ein toller, berührender, schöner Film, der einfach einen so mitnimmt und den der einen mit einem sehr guten Gefühl zurücklässt. Der hat auch so einen richtig schönen Look, so 70er-Jahre-Look. Und der hat mir extrem gut gefallen.
Ach, das freut mich.
Hast du den schon gesehen?
Ich habe den auch schon gesehen. Aber sehnst du dich jetzt nur nach Weihnachten oder warum hast du den jetzt auf einmal geschaut und den nicht für Weihnachten irgendwie so aufgespart?
Ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwo gesehen, dass es den jetzt gibt und das ist auch so einer der Filme, weil Alper hat ja auch sehr über den Film geschwärmt. Ich hatte den Trailer auch Anfang des Jahres irgendwann mal im Kino gesehen und wollte ihn unbedingt schauen. Und jetzt war quasi.
Du konntest nicht warten.
Jetzt war es an der Zeit.
Kann ich verstehen. Ich habe ja auch schon öfter über diesen Film geredet und ich finde auch, der hat so einen Handschlag, der mehr Wucht hat, als irgendeine Umarmung es hätte jemals machen können. Also ich fand, das war, das finde ich.
Als sie sich am Anfang high-pfeifen.
Das war geil. Nee, aber ich finde, dieser Film ist echt ich glaube, der wird jetzt auch so auf meiner Weihnachts-Watchlist immer landen. Und den werde ich jetzt auch mir auf jeden Fall mal anschauen. Irgendwie
zu Weihnachten. Ja, ich finde, ich habe das Gefühl, der hat eine gute Rewatchbarkeit.
Hast du denn sonst noch irgendwie was anderes gesehen?
Lass mich mal kurz bei uns in den Letterboxd-Account gucken, weil ich, wie gesagt, ich schaue gerade nicht so viel. Ich habe gerade eher wieder angefangen zu lesen. Ich habe aber.
Dann hau doch noch mal eine Buchempfehlung raus.
Eine Buchempfehlung.
Jonas Buchreviews haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
Jonas Buchreviews.
Es dürstet den Leuten danach.
Ich lese gerade ein paar Kurzgeschichten von Liu Cixin, der ja auch Three Body Problem geschrieben hat.
Hat er so ein gesammeltes Werk rausgebracht oder liest du online einfach so ein paar?
Nee, das Problem ist, das ist ein chinesischer Autor, der schreibt auf Chinesisch. Da musst du erstmal warten, bis das ins Deutsche übersetzt wurde. Deshalb hole ich mir oft auch die englischen Bücher von ihm, weil das ein Ticken schneller geht und der da schon gefühlt ein bisschen etablierter ist. Und Englisch ist ja auch die geläufigere Sprache. Aber der hat so eine Kurzgeschichtensammlung, es wird halt in Deutschland quasi so viele Kurzgeschichten von ihm zusammengefasst. Und die Kurzgeschichtensammlung heißt Die wandernde Erde. Vielleicht klingelt da was bei dir?
Da klingt leider gar nichts.
Weil es gibt auf Netflix einen Film, der heißt Die wandernde Erde.
Ja.
Und das ist eine der Kurzgeschichten von ihm, die jetzt auch schon seit längerer Zeit verfilmt wurde und wo, glaube ich, dieses oder letztes Jahr auch ein zweiter Teil zu rauskam. Das ist eine total abgefahrene Geschichte, wo die Menschheit vor einer neuen Bedrohung steht. So ein bisschen wie Sunshine, bloß andersrum. Also bei Sunshine müssen die ja eine Atombombe in die Sonne reinwerfen, damit die wieder quasi gestartet wird. Aber hier dehnt sich die Sonne
Wir müssen die Sonne verkleinern. Oder zerstören.
Nee, das heißt, die wandernde Erde.
Ach so, oh. Ah, okay, das heißt, wir müssen. Okay, ich verstehe. Okay.
Und deshalb bauen die auf dem ganzen Planeten, so komplett abgefahren, überall Schubdüsen, um die Erde aus dem Sonnensystem raus nach Alpha Centauri zu schicken.
Oh, das geht geil.
Auf so eine mehrere tausendjährige Reise.
Und das ist eine Kurzgeschichte.
Eigentlich. Das ist eine Kurzgeschichte von ihm.
Und crazy, dass sie dann einen ganzen Film daraus machen können. Also, das
ist ja doch Kurzgeschichte, sind so 70 Teil. Seiten lang, ja.
Okay. Wahnsinn.
Und ja, und das wurde eben von Netflix verfilmt, das ist eine chinesische Produktion. Ich finde, die hat ein paar Schwächen, aber das ist so ein richtig geiler Guilty-Pleasure-Film, weil du musst halt so einfach so dein Realismus-Rädchen im Kopf so ein bisschen zurückdrehen.
Aber ist es denn so, dass die Bücher von ihm alle so eine ähnliche Thematik haben? Also es so schon so eher in die Sci-Fi-Richtung gehen und.
Ja, also es gibt, also der, ich finde, der arbeitet ganz viel mit physikalischen Gesetzen. Dann ist halt so eine Kurzgeschichte. Was wäre, wenn die Erde aus dem Sonnensystem raus geflogen werden müsste? Wie viel, also ne, der hat auch einen physikalischen Hintergrund. Diese Schubdüsen müssen dann so und so viel verbrauchen. Und dann dreht man auch erstmal ein paar Runden um die Sonne. Und die Laufbahn der Erde wird eher zu einer Ellipse, umso schneller es geht. Und irgendwann wird man halt mit dem Ey. Ich bin schlecht in Physik, aber dann wird man halt so rausgeschleudert. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es gibt ja diese Flyby-Manöver, wo man so diesen. Wenn das sich so dreht, dann wird man halt so mitgedreht und so rausgeschleudert. Ich weiß nicht, wie das heißt.
Physikalisch bin ich wirklich eine Niete. In sehr vielen anderen Bereichen auch, aber wirklich physikalisch noch mal mehr.
Oder der hat auch so ein Buch, das heißt Kugelblitz. Und da geht es im Prinzip um Makroatome. Also es sind dann quasi Atome in unserer Welt, aber die sind halt so groß, also ein Atom ist dann so groß wie du zum Beispiel.
Crazy.
Und der hat halt die ganze Zeit so komplett so Brainfuck, Mindfuck Geschichten. Und bei Three Body Problem, bei den Büchern ist das auch das letzte Buch, das ist so abgefahren, da passiert in Sachen, da sitzt du weinend unter der Dusche.
Okay, aber zum Beispiel, ich wollte auch mit Three-Body-Problem tatsächlich mal starten. Ist es denn so, dass man es dann trotzdem irgendwie als Laie verstehen kann?
Ja,
also, dass er es wirklich zugänglich schreibt?
Ja.
Weil ich hätte schon wirklich gerade, wie du mir hier erklärst, wie diese Erde eine
Flugbahn. Ich weiß nur nicht, wie es heißt. Also im Prinzip verstehe ich, was gemeint ist.
Okay, gut. Verstehe. Sehr gut. Ja, nee, aber dann.
Vielleicht soll ich noch mal in Physik studieren oder einfach.
Nee, lass es sein.
Nein, Physikbuch lesen, so.
Ja, das könnte man machen. Aber das ist das, was du aktuell so gelesen hast.
Genau, also ich bin jetzt gerade an so mehreren Kurzgeschichten von ihm. Ja. Vor allem jetzt habe ich eins gelesen, das ist das Mikrozeitalter.
Okay.
Da gibt es auch so ein Problem, da ist auch, ich glaube, das ist so eine ähnliche Ausgangslage wie die wandernde Erde. Und die Menschen finden eine andere Lösung. Sie schicken nicht die Erde weg, sondern sie verkleinern die Menschen. So ein bisschen wie Ant-Man. Aber noch kleiner. Also mikroskopisch klein.
Wie dieser Downsizing-Film mit Matt Damon?
Ja, ja. Okay. Ja. Also ich finde so das große Problem von Liu Cixin. Oh Gott, ich kann seinen Namen nicht ausmachen. Liu Cixin ist so seine Figuren. Ich finde die sind immer, das sind immer so Abziehbilder und die sind immer so, die haben nur so eine Stimmung, habe ich das Gefühl. Aber
okay, also es geht mehr so um die Idee an sich.
Ja, aber ich finde, bei ihm geht ganz viel einfach über die Ideen. Da ist es mir dann auch, bei mir sind dann auch so Figuren dann zweitrangig. Also ich finde auch so, ein meiner Lieblingsbücher ist auch Three Body Problem, also die Trisolaris-Trilogie. Aber die Figuren kannst du da wirklich größtenteils in die Tonne kicken. Die sind dann so abgefahren. Aber das ist halt auch das Interessante so ein bisschen an ihm. Du hast halt mal Sci-Fi, die nicht aus einer westlichen Sicht erzählt wird, sondern aus einer östlichen Sicht, aus einer chinesischen Sicht, weil das ja auch eher, die chinesische Gesellschaft ist ja eher kollektivistisch und nicht so individualistisch wie bei uns. Und das merkt man auch, das kommt auch bei ihm bei den Büchern durch. Aber das finde ich hochinteressant.
Geil,
ja.
Okay.
Und dieser Kurzgeschichtenband, ne, jetzt hier das Mikrozeitalter.
Okay.
Und die Wandernde Erde hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, bei Netflix gab es mal oder gibt es immer noch die Wandernde Erde?
Crazy, okay. Ist notiert. Aber mit Three Body Problem sollte man anfangen eigentlich, oder?
Also mit der Serie jetzt nicht unbedingt. Ich finde, die ist okay. Das finde ich okay, aber die Bücher sind Wahnsinn.
Okay. Oder meinst du eher, dass ich vielleicht mal in ein paar Kurzgeschichten oder generell die Leute da draußen erst so die Kurzgeschichten schnuppern sollten?
Nee. Einfach direkt Trisolaris lesen, so habe ich es auch gemacht. Und dann ist man hooked und dann liest man auch das andere Zeug
von mir. Notiert es euch, Leute. Und packt es auf eure To-Read-List. Ich habe noch ein bisschen mehr geschaut, tatsächlich. Ich habe mir nämlich...
Nein, Lenny, echt?
Ja, Wahnsinn.
Ich muss jetzt noch mal kurz mal nachgucken. Eine Sache interessiert mich kurz. Moment, ich will mal kurz versuchen, einen Film bei uns zu loggen, weil man kann ja auch sehen, wie viel manche Leute eingeloggt haben bei uns bei Letterboxd. Dann kann man ungefähr abschätzen, wie viel die so schauen.
Okay.
Moment, Hilfe. Ich guck mal kurz.
Nee, ich hatte tatsächlich jetzt auch überraschenderweise mal gesagt, ich habe eine Serie geschaut.
Ha! Nee, guck mal, hier, bei Letterboxd, wir haben irgendwann angefangen, wenn wir, also wir loggen ja alle 5 unsere Filme ein, die wir bei Letterboxd geschaut haben. Also
Letterboxd ist so eine Seite, da kann man Filme loggen und reviewen und alles Mögliche machen. Ist ganz gut, so ein Diary zu haben.
Das ist über quasi Filme. Ein digitales Sammelalbum.
Richtig.
Ja. Und wir haben dann letztes Jahr oder Anfang des Jahres haben wir angefangen, immer wenn jemand den Film geschaut hat, dass man quasi als Tag seinen Namen setzt. Davor war das halt so komplett Kuddelmuddel. Und dann können auch die Leute, wenn sie gucken wollen, hey, was meint Alper zu Alien Romulus? Und dann sind da 4 Bewertungen. Dann hat man keine Ahnung. Und deshalb haben wir die Tags eingeführt. Und Lenny, Moment, ich fange unten an. Marius hat 125 Filme gelockt, seit wir das machen. Alper 130. Jonas 165. Xenia 177. Lenny, was schätzt du, wie viel du gelockt hast?
10.
10.
Ich habe ja so ein, in etwa so ein, ich glaube, es sind so auf jeden Fall safe über 300.
586.
586, ja, ich habe kein Leben,
das,
Leute.
Das Dreifache von der zweitplatzierten Xenia. Das, ja, aber ist ja gut, ich meine, das ist ja dein Beruf auch, Filme zu
schauen. Ja, genau, und, aber ansonsten habe ich kein Leben. Nee, es sind ja auch wahrscheinlich viele Filme, auch die ich nochmal gesehen habe. Und hier und da ist auch nochmal ein Kurzfilm dabei, aber.
Aber ich bin jedes Mal, wenn ich einen Film gucke, denke ich mir so, okay.
Ja, also, ja, okay, ich habe kein Leben, aber ich habe, ne, also deswegen leiden bei mir auch die Serien. Ihr Leute da draußen wisst es.
Bei Serien bin ich deshalb ganz gut aufgestellt.
Genau, das ist, ja. ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Aber jetzt habe ich endlich noch mal eine Serie geschaut, nämlich Batman The Caped Crusader.
Ah, ja, da habe ich schon sehr viel Gutes drüber gehört.
Auf Prime Video. Und ich würde dir da jetzt auch nur sehr Gutes zu erzählen.
Gut, dann nächstes.
Nein, das ist dann
Also, ich habe nur mitgekommen, es gibt Batman Caped Crusader. Worum geht's überhaupt? In welcher Ära spielt das? Spielt da Batman mit?
Es spielt Batman in der Tat mit. Aber es wäre auch ein bisschen lustig, wenn es einfach nur kein bisschen um Batman gehen würde.
Ist das eher ein jüngerer Batman oder eher ein älterer Batman?
Es ist eher so ein älterer Batman. Also ja, wobei, nee, ist es auch ein jüngerer Batman. Also es ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Also, ich würde ihn so um die 30 schätzen.
Ja. Jünger dann, ne?
Ja, ja. Wäre schlecht, wenn ich dich jetzt älter nennen würde, ne? Weil
ist okay.
Du bist ja auch in den 30ern, ne? Aber
nee. Anfang 30er, okay?
Ja, okay. Es ist ein jüngerer Batman.
Ja.
So, und
ein Jungspund fast schon.
Ein Jungspund. Es ist ein Batman, aber der in den 40er, 50er Jahren spielt. Und das finde ich so ganz interessant. Also so ein Gotham der 40er, 50er Jahre, ist so eine komplette Neuinterpretation des Ganzen. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
Es ist eine Zeichentrickserie.
Es ist eine Zeichentrickserie, die so im Stile von der Batman Animated Series aus den 90ern gehalten wird.
Die habe ich geliebt.
Die habe ich auch geliebt. Das Ding ist nur, die ist wirklich fantastisch. Und Batman Caped Crusader kommt, glaube ich, niemals an diese Peak-Serie ran. Macht dafür aber sehr viel gut, wie ich finde.
Ja, aber das ist auch ein bisschen unfair, weil ich weiß zum Beispiel, dass Alper das auch eine seiner liebsten Batman-Umsetzungen ist. Und hast du das dann auch in der Kindheit geschaut? Oder hast du es irgendwann nachgeholt?
Ich hab's irgendwann nachgeholt, okay. Weil bei mir war so Batman the Brave and the Bold. Das war so meine Kindheitsserie.
Weil ich glaube, wenn du halt das dann noch so, ne, wenn du so ein bisschen noch Nostalgiegefühle dafür hast, dann ist es eh schwierig, so als neues Werk so überhaupt an sowas ranzukommen.
Ja, aber ich finde es.
Also, ne. Abgesehen von der Tatsache, dass das einfach eine großartige Serie ist.
Ja, also hier sind aber auch wirklich namhafte Leute dahinter. Also Bruce Timm, der einer so der wichtigsten Batman-Personen ist, hat hier auch sehr viel mit produziert und mitgeschrieben. Und Matt Reeves, also der The Batman-Director, ist hier ausführender Produzent. Und er hat auch sehr viel Werbung dafür gemacht. Und ich finde, so einen dunkleren, düsteren Vibe hat diese Serie auch. Also, es ist so sehr viel Detektivarbeit. Es gibt zum Beispiel so ein einfach, es sind immer so auch wirklich Case of the Week-mäßiges, also dass jede Episode nochmal so ein neuer Fall aufgedeckt wird. Zum Beispiel ein Mord an einem an oder eine Entführung an einem Filmset und sowas. Mhm. Und ich finde, das ist ganz cool, dass diese Serie es schafft, so ganz, ganz viele neue Welten in Gotham auch noch irgendwie so aufzumachen. Und das finde ich super interessant und auch Figuren neu zu interpretieren. Zum Beispiel ist hier der Pinguin eine Frau. Mhm. Und es ist super interessant, was hier draus gemacht wird. Und das Ganze entwickelt sich dann auch immer weiter, weil Batman startet praktisch von null, hat auch noch irgendwie so keine Kontakte so richtig. Die ganze Sache mit Gordon ist ja auch noch nicht so, also mit der Polizei hat auch noch nicht so viel zusammengearbeitet. Ah, also es ist okay. So wirklich, er startet eigentlich noch ganz frisch und knüpft so ganz viele neue Kontakte, lernt ganz viele Bösewichte nochmal neu kennen. Und das ist so ganz interessant, wirklich so einen Batman in den 40er, 50er Jahren zu sehen, wie er wirklich neu startet in seinem Business. Und das finde ich ganz cool. Und vor allem, dass das Ganze ohne so richtig viele Gadgets auskommt.
Ah, weil okay. Es ist ja, spielt in den 40er, 50er.
Genau, deswegen ist da noch gar nicht so viel. Also das Batmobil ist eigentlich schon das Krasseste, was er so hat. Und das finde ich so super interessant. Und das sind alles auch so mal snackable Folgen. 25 Minuten dauern die nur. Und ich glaube, 8 Folgen insgesamt oder 10 Folgen. Ich weiß es nicht mehr ganz.
Aber ist das schon abgeschlossen? Wurde das Weekly veröffentlicht? Oder?
Das wurde alles in einem Stück. Also ich glaube, das hätte mich auch ein bisschen genervt, wenn ich so 25 Minuten Folgen nur bekomme. Und dann kann ich erst eine Woche die danach sehen. Aber es ist auch schon eine zweite Staffel angekündigt. Also das Ganze geht weiter und ist auch echt gut angekommen. Und ich finde, es macht auch wirklich verdammt viel Spaß. Ist vor allem auch sehr, sehr snackable. Und viele bekannte Figuren tauchen da auch auf. Und ja, es macht Spaß. Also für Fans von Batman, The Animated Series, ist das, glaube ich, so echt, echt ganz geil.
Kommt es auf diese viel zu lange Liste jetzt?
Es kommt auf diese viel zu lange Liste drauf. Hast du noch irgendwie serientechnisch, filmtechnisch noch was geguckt?
Tatsächlich. Ansonsten. Sonst eigentlich nichts. Ich fange jetzt wieder an. Ich wollte jetzt als nächstes Masters of the Air endlich mal anschauen.
Die Apple TV Plus Serie?
Die Apple TV Plus Serie mit Austin Butler und Barry Keoghan.
Von den Leuten, die auch hier Dings da.
Der Soldat James Ryan.
Und hier, Band of Brothers gemacht haben und so, ne?
Spielberg.
Ach, der Spielberg hat damit gemacht. Nee. Ja. Finde ich ja interessant, aber da hat es mich nicht so gereizt. Also da würde ich dann auch noch mal irgendwie auf dein Urteil warten.
Ich habe heute noch mal, ich wollte ja mal so ein, quasi so ein innerhalb des Podcasts irgendwann so ein Tribunal starten, weil ich Anfang des Jahres habe ich ja 24 Serien, die ihr 2024 sehen müsst und wo ich das auch so gerankt habe und dann wollte ich noch mal so gegenchecken, ob die jetzt wirklich so gut geworden sind und ob ich da Bullshit erzählt habe, weil ich das ganz spannend finde.
Wie sieht es bisher so aus?
Auf Platz 1 war House of the Dragon. Ich sag mal so, ich war enttäuscht.
Ernsthaft? Ja. Okay. Ja. Ja, gut. Also würdest du damit nicht mehr einhergehen, dass es so Platz 1 war?
Nee, gar nicht.
Okay, was ist denn bisher
Platz 1? Ich glaube, bisher Platz 1, was mich auch richtig überrascht hat, von allen Sachen, die ich empfohlen habe, schwierig. Fallout fand ich extrem gut.
Fallout fand ich auch. Okay, Fallout habe ich auch noch gesehen.
Und was mich am meisten gewundert hat, war Mr. and Mrs. Smith.
Oh, die fand ich auch richtig stark.
Die fand ich so strong.
Ja, da habe ich auch einfach Bock auf mehr. Also die hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Also da hätte ich auch nicht mit gerechnet.
Das ist, wenn man halt überlegt, so diese Grundidee, okay, wir nehmen Mr. and Mrs. Smith, dieser Film mit Brad Pitt und Angelina Jolie und machen da was komplett Neues draus, was einfach nur so die Grundidee nimmt und alles andere komplett neu spinnt. Und dann wird das so gut, ja.
Geil, okay. Boah, dann freut mich, dass ich dann sogar diese beiden Serien gesehen habe. So als die wenigen Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Aber
Du hast ja die Creme de la Creme.
Ich hole mir die Creme. Genau, für mich kommt weniger als Platz 3 nicht in Frage.
Nicht?
So, und deswegen
ja, ich mach's nämlich bei Filmen so, wenn ich schon so höre, okay, die Leute fallen dann alle nicht so geil, dann verschiebe ich den irgendwann auf später mal, dann gucke ich den irgendwann auf Amazon oder Netflix.
Kann ich mal verstehen, aber ich finde es so schön, dass ich jetzt gerade mal so wirklich erlebe, dass wir uns, glaube ich, wirklich in der Hinsicht perfekt ergänzen. Bei mir geht es, glaube ich, bei Serien dann wirklich exakt so.
Ja, ich guck mal, ich habe dieses Jahr, glaube ich, das ist, finde ich, das einzige Negative an Letterboxd, man kann keine Serien loggen.
Aber die sollen bald hinzugefügt werden.
Ja, echt?
So, und
was heißt bald?
Also, die arbeiten auf jeden Fall daran, das ist bestätigt und ich bin da auch noch sehr gespannt, ich glaube, das große Problem für Letterboxd ist es, wie fügen wir das hinzu, weil es ist so pro Folge, pro Staffel, wie
machen wir das? Einfach die ganze Serie, finde ich. Einfach das ganz straight, einfach die ganze Serie, dass man das zumindest loggen kann.
Ja,
Staffeln wäre eigentlich besser. Ja, das ist schon wieder so Frickelei.
Ja, aber dann musst du Game of Thrones immer im Gesamtkontext, zum Beispiel, wenn du es loggen würdest, bewerten und dann Staffel 8 mit einbeziehen.
Wie wäre es einfach, wenn beides geht?
Ja, wäre auch möglich. Aber ich glaube, deswegen dauert es auch noch so lang, weil ich glaube, die sitzen da, da sitzen auch ganz viele Leute, die dann genau diese Diskussion auch führen. Machen wir das so, machen wir es nicht so?
Ja. Ich habe dieses schon 26 Serien geschaut, aber teilweise halt so Yellowstone ist halt ein Ding davon, das sind 5 Staffeln.
Okay, und also auch noch sehr viel alten Kram, den du gesehen hast.
Also ich kann ja mal kurz durchgehen. Ich habe Percy Jackson geschaut, Daisy Jones and the Six. Mhm. Das wird dir auch extrem
gefallen. Ja, das steht lange auf meiner Liste.
Ist auch abgeschlossen. For All Mankind Staffel 4, dann Yellowstone komplett. Shogun ist auch extrem stark. Welcome to Wrexham Staffel 2. Mr. and Mrs. Smith, The Regime, True Detective Staffel 4. Dann Free Body Problem, 1883, 1923, diese zwei Yellowstone Spin-offs. Auf Netflix, Das Signal. die hat mich richtig wütend gemacht, die
Das ist so geht Sci-Fi.
Und es liegt nicht nur dran, dass David Florian Fitz.
Florian David Fitz, bitte.
Fitzian David Flo mitgespielt hat. Olive Kitteridge, das habe ich dir auch mal empfohlen. Ja. Das ist die Serie für dich. The Sympathizer, Foundations Staffel 2. Fallout, Baby Reindeer, The Gentleman. The Morning Show, Staffel 1 bis 3. House of the Dragon habe ich auch nochmal Rewatch gemacht von Staffel 2, also von Staffel 1. Cyberpunk Edgerunners, The Acolyte, The Boys, The Bear. Und jetzt ganz frisch die erste Staffel von The Rings of Power. Wo wir diese Woche auch eine Trailer-Analyse zu den letzten 2 Trailern gemacht haben.
Da klick doch gerne mal rein. Ja. Aber bist du da gute Dinge? Hast ja schon auch
tatsächlich schon. Oh. Also ich freue mich drauf. Ich weiß, dass es nicht perfekt werden wird. Es wird nie so sein wie die Peter Jackson Trilogie, die bei mir über allem steht. Aber jetzt nach dieser herben Enttäuschung mit House of the Dragon freue ich mich schon ein bisschen jetzt auf Rings of Power, vor allem dann auch so auf die Folgenbesprechung, weil dann kann man wieder sehr viele lustige Theorien spinnen.
Aber hast du schon deine offizielle Meinung hier bei Cinema Strikes Back zu House of the Dragon Staffel 2 so richtig gesagt?
Ja, mal ganz kurz in einem der letzten Videos.
Okay.
Ja.
Aber es ist wirklich, ich habe ja von sehr vielen, ne, sehr viel durch mich das auch gehört, aber ich glaube, damit bist du im Team sogar schon noch die enttäuschteste Person.
Ja, ich glaube schon, ja. Ja, okay. Ja, ich habe es parallel auch mit Xenia und Alper geschaut. Ich habe auch immer den Screener bekommen und ich habe mich immer gefreut auf die neue Folge, dass was passiert und dann ist wieder nichts passiert und dann
ist es traurig. Letztendlich alles nur ein Trailer für Staffel 3 geworden.
Ne? Ja.
Mein Beileid. Aber immerhin hast du eine Sache nicht gesehen. und das ist nämlich Borderlands. Borderlands ist ein Film. Ein Film über Borderlands, die Spielreihe. Wie stehst du zur Spielreihe, Jonas?
Ich habe die tatsächlich den zweiten Teil mit Alper und noch einem anderen Kollegen haben wir die 2015 oder sowas, haben wir öfters mal so gespielt. Ich glaube, bei Steam habe ich so 20, 30 Stunden oder sowas gelockt. Ich fand das so im Team, fand ich es ganz nett, so Sachen zusammen zu machen, aber es ist einfach nicht meine Spielereihe. Es ist mir zu shooterig. Es ist mir zu viel Shooter und ich mag lieber so, ne, es geht ja wahnsinnig viel um Waffen und Loot und Loot sammeln und sowas. Du bist Pazifist. Nee, aber ich würde meine Waffe gerne behalten und die dann so upgraden und das fand ich immer so, das tat immer so weh, so jetzt die Waffe zu ersetzen.
Ja, okay, das kann ich sehr gut verstehen. Mein Bezugspunkt zu Borderlands ist kein anderer, denn ich habe auch Borderlands 2
mit lediglich gespielt.
Auch mit Alpha gespielt, heimlich. Nee, aber ich habe auch mit einem Kumpel Borderlands 2 gespielt und ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Also ich finde, zu zweit macht es dann doch echt verdammt viel Spaß. Hatte aber dann auch irgendwie nie so die ganz krassen Berührungspunkte. Ich fand die Welt ganz, ganz nett und cool, aber ich hatte da nie unbedingt das Verlangen, da jetzt noch die anderen Teile und DLCs und alles Mögliche zu erkunden.
Oder die Story.
Genau, oder die Story. Denn das haben anscheinend Leute für nötig gehalten, da einen Film draus zu machen und die Story ein bisschen auszubauen, beziehungsweise gar nicht. Denn da ist keine wirkliche Story
in diesem Film. Ich meine, du hast ja auch schon viel in deiner Kritik über den Film gesprochen.
Genau.
Und ich habe, als ich auch den ersten Trailer zum Film gesehen habe, ich schon gewusst, so, nee, den brauche ich wirklich nicht.
Nee, kein bisschen. Weißt du, was mir auch jetzt mal aufgefallen ist, als ich die Kritik gemacht habe? Ich habe auch nochmal den Trailer angeschaut. Da gibt es diesen einen Money-Shot, da, wo die diese Luke aufmachen.
Und alle so runtergucken.
Genau. Ja. Und du siehst, wie ein Typ diese Luke aufmacht, der nicht zum Cast gehört.
Ja.
Also du erkennst wirklich einen Typ von der Crew, der diese Luke aufmacht. Ja.
Also jetzt von der Kameracrew.
Ja, von
der Filmcrew. Das sieht man auch im Trailer. Ja,
das sieht man im Trailer.
Oh, das muss ich nochmal reinschauen.
Musst du machen. Also es ist wirklich, da war ich so, what the fuck? Das ist so. Das
aber
so,
die Szene gibt es auch nicht im Film?
Doch, die Szene gibt es im Film und da ist es auch drin. So, also es ist so.
Ach so.
Ja.
Ach,
krass. Und hey, so sieht dann auch dieser gesamte Film aus. Und ich meine, ich habe halt wirklich schon alles, glaube ich, zu diesem Film in meiner Kritik gesagt. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht mehr viel ergänzen, außer nochmal zu erwähnen, Kristall. Ja, hat hier Claptrap gesprochen und
cool.
Ja, wahnsinnig cool. Ja, kommen wir aber mal zum Film, auf den ich glaube ich ein bisschen. Übrigens, oh sorry, zu Borderlands noch einmal. Uwe Boll, unser aller Liebling.
Unser Spirit Animal.
Unser Spirit Animal hat gesagt, dass dieser Film besser geworden wäre, wenn er ihn directed hätte. Er hat sich darüber lustig gemacht, dass dieser Film so ein Misserfolg geworden ist. Und er hat gesagt, tja, seht ihr es mal. Hätte ich den Film gemacht, wäre er besser geworden.
Ich glaube, dann hätte ich ihn tatsächlich auch eher angeschaut.
Ich glaube auch.
Ja, vor allem auch mit dem Budget. Weil der war ja, glaube ich, auch nicht ganz günstig, ne?
Nee, und ich glaube, Uwe Boll hätte bestimmt was Schmackhaftes gemacht, du.
Ja.
Wirklich, wahrscheinlich was gar nichts damit zu tun gehabt hätte. Und ich glaube, es wäre vielleicht sogar wirklich besser geworden. Ich weiß es nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eigentlich noch schlechter werden könnte. Aber jetzt kommt noch ein Film, auf den ich eigentlich Bock hätte. Den ich leider verpasst habe.
Lenny.
Jonas hat mich gerade zweimal angeblinkt, geblinzelt, denn es geht jetzt um den Film Blink Twice, Blinzel zweimal, was Jonas gerade gemacht hat.
Oh, das wäre geil, wenn die den auf Deutsch übersetzt hätten. Oder so ein Untertitel, Blink Twice, Blinzel zweimal.
Fände ich schön. Aber weißt du, wer da auf dem Regiestuhl sitzt?
Ich lese hier Zoe Kravitz.
Das ist
die gut. Tochter von Lenny Kravitz. Und
mein
Schauspielerin.
Mein Liebling, Lenny Kravitz, wirklich Fly Away, was ein Banger. Und diesen Schal, den er immer trägt.
Ja.
Das ist geil. Ich liebe Lenny Kravitz. Und Zoe Kravitz auch. Sie ist ja Catwoman in The Batman gewesen. Und ich finde sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Und sie ist auch echt eine richtig gute Schauspielerin. Aber sie hat sich jetzt hier für Blink Twice das erste Mal auf den Regiestuhl gesetzt und auch noch mitgeschrieben. Und ihren, sie sind verlobt. Ich meine, sie sind verlobt, Channing Tatum und sie. Hat sie ihren Verlobten an Land gezogen.
Aha.
Und vor die Kamera
gesetzt. Was ist das für ein Klüngel?
Ja, genau, finde ich auch krass. Und er spielt hier an der Seite von Kristen Slater, Simon Rex, Kyle MacLachlan, ich liebe Kyle MacLachlan, Gina Davis und Naomi Ackie.
Ich liebe Kristen Slater.
Ich liebe ihn auch. Ich habe ja
ich finde ihn gut.
Ich finde ihn cool.
Der hat eine lange Durststrecke, ja, aber er schafft es wieder, er hat es wieder geschafft.
Er schafft es wieder nach oben. Also
mit Mr. Robot hat es wieder angefangen.
Ja, mit Mr. Stimmt. Aber ich finde, ich liebe ihn in Heathers und außerdem in Der Name der Rose.
Ich wusste gar nicht mehr, dass er mitgespielt
der hat. Den, der
das letzte Mal, dass ich Der Name der Rose geschaut habe, das war in der Schule.
Wow.
Ja, aber ich will dann auch unbedingt mal
anschauen. Der ist geil. Ich habe den letztes Jahr mit meinem Vater im Kino geguckt.
Ach, geil.
Weil das ist der Lieblingsfilm von meinem Vater und ich habe gesehen, dass der ins Kino kommt und ich war so, ach komm, hast du Bock, den im Kino zu gucken? Und das ist auch das erste Mal, dass ich den gesehen habe und ich habe den dann mit meinem Vater im Kino geguckt und ich war so die ganze Zeit so. Ich habe auch Barbie-Mann mit meinem Vater im Kino geguckt und mein Vater hat mir die ganze Zeit gesagt, wie scheiße er den Film fand und wie derbe langweilig und dann war ich so.
Das hat dein Herz gebrochen.
Das hat mein Herz ein bisschen gebrochen und dann war ich so, ganz ehrlich, Vater, ich lass dich jetzt auch mal kurz spüren. Also ich kann meinem Vater nicht die Genugtuung geben, dass ich mich in Der Name der Rose reinsetze und sage, boah, das ist ein geiler Film. Und das habe ich mir eigentlich gedacht. Ich war die ganze Zeit so, boah, der macht schon verdammt viel Spaß. Aber ich habe ihm dann am Ende gesagt, ja, war okay, ne?
Schwein.
Ja, ich Schwein, ne? Ja. Nein, nee,
nein. Das nächste Mal gehst du mit dem 300 und dann seid ihr beide, kommt ihr beide so raus und
sind beide
zerreißt so euer Shirt.
Ich glaube, mein Vater würde 300 wirklich mögen. Das ist das Ding, aber ja.
Ja, wie kann man 300 auch nicht mögen? Das, aber zu Kristen Slater, ich glaube, mein Lieblingsfilm mit ihm ist True Romance.
Oh, stimmt. Ich finde True Romance ist auch so der beste eigentlich einer der besten Quentin Tarantino-Filme. Er natürlich hat ihn nur geschrieben, aber ich finde generell True Romance ist so
auch ein
sehr underrated.
Ja.
Also finde ich mag den auch noch ein bisschen mehr als Natural Born Killers.
Ich mag beide, glaube ich, ähnlich gern. Ich habe Natural Born Killers auch früher ein bisschen zu oft geschaut.
So, dass man irgendwann die Persiflage, der eigentlich ist, gar nicht mehr gesehen hat, sondern einfach nur so geil.
Geil. Morde.
Ja, aber hey, ich meine muss man mal hoffen, dass Woody Harrelson kein Disney Plus-Abo da hatte.
Blink Twice.
So,
ist voll abgeschweift.
Ist ein Whodunit auf einer traumhaften Urlaubsinsel. Die Kellnerin Frieda ist an dem reichen IT-Unternehmer Slater King interessiert. Sie wird zusammen mit anderen auf seine Insel eingeladen, doch dort passieren seltsame Dinge. Das ist so ungefähr das, was IMDb verrät über Blink Twice.
Aber Christian Slater spielt nicht Slater King, oder?
Nein, das wäre geil gewesen. Ich glaube, Channing Tatum spielt hier. Warte, lass mich das mal kurz gucken. Ich glaube
ja,
schon.
Ja, bestimmt.
Garantiert. Aber ja. ich finde es cool, wenn Kristen Slater King spielen würde. Hast du recht.
Das klingt auch so ein bisschen jetzt, wo du es zusammengefasst hast, wie
jeder andere Whodunit ever.
Ist ein bisschen Knives Out 2.
Das stimmt. Und ich finde Whodunits eigentlich generell immer cool.
Ja. Wenn die handwerklich gut gemacht sind.
Und ich glaube, das ist einer, der handwerklich sehr gut gemacht ist. Also er kommt sehr gut bis sehr gut an. Jedoch hat mir der liebe Thomas von Brody's Filmkritiken, der hat mir geschrieben, dass er den Film gut fand, aber dass man merkt, dass der eigentlich so eher so ein Streaming-Film ist. Oder dass das so die Frage ist, ob man da wirklich nochmal ins Kino für geht oder ob man da wartet, ob der irgendwann mal zu Hause erscheint.
Mhm.
Aber
vielleicht bei Disney Plus.
Vielleicht bei Disney Plus, wer weiß es. Wir haben eben schon über den Film gesprochen, aber diese Woche startet natürlich auch Horizon Chapter 1 in den Kinos.
Ja, hoffentlich wird er nicht nur Horizon heißen.
Ja, ich glaube, der heißt hier auch nur Horizon. An American Saga irgendwie so. Oder eine amerikanische Saga heißt der hier bei uns. Mhm. Eine amerikanische Saga, die vielleicht in einem Teil endet. Wer weiß es. Also noch einmal, geht in den Film rein mit dem Gewissen, dass ihr vielleicht auch nur diese unvollständige Geschichte erleben werdet.
Ja,
nicht mehr.
Ich werde es vielleicht tun.
Mach das mal, Jonas. Ja. Mach das mal. Im Gegensatz zu Horizon hat dieser Podcast aber auf jeden Fall ein Ende, das auf irgendwas aufbaut.
Nee. Ja. Nur die Wurst hat zwei. Ja, und wir schauen uns dann bald zusammen im Kino Joker 2 an und schwelgen in Erinnerungen.
Da freue ich mich drauf. Ich will mich aber auch so zwei Reihen hinter dich setzen, damit ich dich so richtig creepy beobachten kann.
Dann gucke ich immer nach hinten und dann mache ich so ein Gesicht so. Ja, gut.
Ja, gut. Ich glaube, das könnte vielleicht auch meine Joker-Origin-Story sein, diese Geschichte.
Die Lenny-Origin-Story.
Ja. Ich habe nie gewusst, dass mein Leben eine Komödie ist. Ich habe immer gedacht, dass es eine Tragödie ist. Bis ich dich kennengelernt habe, Jonas. Okay, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Folgt uns doch gerne bei Spotify und Co. und gebt uns da eine gute Bewertung ab auf allen Plattformen. Das hilft uns sehr. Wir werden an der Stelle raus. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es Cinema Talks Back heißt. Und ansonsten macht's gut und tschüss. Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Host der Folge Jonas Ressel, Lennart Schmitz. Redaktion Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt Lea Schimpf.
Das war ein Podcast von Funk.